Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vertreter von Bund und Ländern haben heute über die Ernteausfälle von Landwirten durch die anhaltende Dürre beraten. Bei dem Treffen in Berlin ging es um eine erste Bestandsaufnahme der Schäden. Der Bauernverband fordert staatliche Hilfen für die betroffenen Betriebe. Landwirtschaftsministerin Klöckner hält Entscheidungen zum jetzigen Zeitpunkt aber für verfrüht. Mehrere ihrer Länderkollegen verlangen dagegen rasche Hilfe.
Hitze und Trockenheit sind auch im Bundeslandwirtschaftsministerium angekommen. Zumindest sitzen heute Experten von Bund und Ländern zusammen und machen sich ein Bild zur Lage der Landwirte. Nur wenn es einen durchschnittlichen Ernteausfall von mehr als 30% im Vergleich zu den vergangenen 3 Jahren gibt, kommen auch Nothilfen des Bundes in Frage.
Es gibt klare Eckdaten, denn in der Tat, es sind Steuergelder und die kann der Bund nur unter besonderen Ausnahmen auch geben. Ansonsten sind jetzt die Länder natürlich gefordert.
Klöckner will erst die Erntebilanz Ende August abwarten, auch wenn aus manchen Ländern und vom Bauernverband der Druck hoch ist, rasch Dürrehilfen auf den Weg zu bringen. Auch Sachsen-Anhalt hofft auf schnelle Unterstützung durch den Bund. Die zuständige Ministerin spricht von einer nationalen Katastrophe, betont allerdings:
Klar ist auch, das, was wir erleben, ist zwar eine außergewöhnliche Situation, aber wir werden in Zukunft mehr dieser Situationen erleben. Das ist der Klimawandel, der sich hier bemerkbar macht. Und das heißt, die Landwirtschaft muss umsteuern und wir müssen der Landwirtschaft auch dabei helfen, umzusteuern.
Aus dem SPD-geführten Bundesumweltministerium heißt es, kurzfristige Nothilfen schließe man nicht aus. Aber auch hier die Forderung, es brauche ein Umdenken in der Landwirtschaftspolitik.
Wir müssen weg von den Monokulturen. Wir brauchen regional angepasste Pflanzstrukturen auch, die klimaresistenter sind, als das bisher der Fall ist. Es muss weniger Massentierhaltung geben.
Morgen werden die Auswirkungen der Hitze und Trockenheit im Kabinett besprochen.
Knapp 270.000 landwirtschaftliche Betriebe gab es laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr in Deutschland. Die Bauern erhalten Subventionen aus vielen verschiedenen Töpfen von Bund, Ländern und Kommunen. Der größte Anteil kommt aus dem Haushalt der Europäischen Union.
Wie viel Geld ein Landwirt von der EU bekommt, hängt vor allem von der Größe seines Betriebes ab. Im Durchschnitt sind das in Deutschland gut 60 Hektar. Geknüpft an Auflagen wie etwa Umwelt- und Tierschutz bekommt jeder Landwirt eine Basisprämie. Von kommendem Jahr an einheitlich etwa 175 Euro pro Hektar. Bei unserem Durchschnittsbetrieb wären das 10.500 Euro. Hinzu kommt eine Prämie für Umweltleistungen, zum Beispiel wenn der Landwirt Weiden oder Wiesen erhält oder Hecken und Pufferstreifen anlegt. Dies sind gut 85 Euro pro Hektar. In unserem Fall wären das 5.100 Euro im Jahr. Um kleine und mittlere Betriebe besonders zu fördern, gibt es für die ersten 30 Hektar zusätzlich je 50 Euro im Jahr, also 1.500 Euro für unseren Landwirt. Für weitere 16 Hektar bekommt er nochmal je 30 Euro, das sind 480 Euro. Insgesamt bekommt unser Landwirt also 17.580 Euro im Jahr. Laut Deutschem Bauernverband sind das mindestens ein Drittel seiner Jahreseinkünfte. Insgesamt fließen in diesem Jahr 4,8 Milliarden Euro Direktzahlungen aus Brüssel nach Deutschland. Weitere 1,4 Milliarden stellt die EU Deutschland für die Entwicklung des ländlichen Raumes zur Verfügung, zum Beispiel für die Förderung des Ökolandbaus und Klimaschutzmaßnahmen. Wenn man sich den Gesamthaushalt der EU anschaut, fließen rund 39% in die Landwirtschaft. Das ist der größte Einzelhaushalt.
In Rheinland-Pfalz hat heute die Weinlese für den Federweißen begonnen. Rund 2 Wochen früher als im Vorjahr und damit so früh wie noch nie. Durch die anhaltende Wärme im Frühjahr sind die Trauben bereits jetzt reif und müssen geerntet werden. Fachleute fürchten aber, dass die Weinernte bei der großen Hitze die Qualität möglicherweise beeinträchtigen könnte.
Vor 18 Jahren wurden durch einen Anschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn mehrere Zuwanderer aus Osteuropa verletzt. Der Prozess wegen versuchten Mordes aus Fremdenhass in 12 Fällen ging heute mit einem Freispruch zu Ende. Der 52-jährige Angeklagte verließ das Gericht als freier Mann. Die Beweislage war nach Überzeugung der Richter nicht ausreichend.
Wer ist der Bombenleger von Düsseldorf-Wehrhahn? Die Staatsanwaltschaft war sich sicher, dass er es war, Ralf S. Das Landgericht Düsseldorf hatte Zweifel und sprach den Angeklagten frei.
Auch der aufwendige und sehr gründliche Indizienprozess mit 78 Zeugen hat nicht zur Überführung des Angeklagten geführt. Die Zeugen waren zu widersprüchlich. Ihre Wahrnehmungen lagen ja auch teilweise schon 18 Jahre zurück.
Im Jahr 2000 detonierte an diesem S-Bahnhof eine Rohrbombe. 10 Menschen wurden verletzt. Eine Schwangere verlor ihr ungeborenes Kind. Die Opfer, mehrheitlich jüdische Sprachschüler aus Osteuropa, eine mutmaßlich fremdenfeindliche Tat. Jahrelang tappten die Ermittler im Dunkeln, dann meldete sich plötzlich ein neuer Zeuge. Ralf S. habe ihm gegenüber mit dem Anschlag geprahlt. Der Fall wurde neu aufgerollt, es kam zum Prozess. Doch das Gericht hielt viele Zeugenaussagen für unglaubwürdig. Für die Opfer eine herbe Enttäuschung, für ihre Anwälte gar ein Justizirrtum.
Das ist sicherlich kein guter Tag für die Justiz, aber ein schlimmer Tag für die Opfer, die sich schon darauf verlassen haben, dass hier ein Urteil gefunden wird, was den Umständen gerecht wird.
Auch nach dem Urteil ist ein Ende in dem Fall des Bombenanschlags von Wehrhahn nicht erreicht. Die Staatsanwaltschaft will Revision einlegen. Ralf S. jedenfalls konnte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.
Die SPD-Vorsitzende Nahles hat eine gemischte Bilanz nach 100 Tagen im Amt gezogen. Die SPD habe sich zwar berappelt, die Umfragewerte seien aber weiter schwach, sagte sie bei ihrer Sommerreise durch Bayern. Nahles war am 22. April zur SPD-Chefin gewählt worden. Ihr Ziel ist ein Neuanfang für die Partei und eine programmatische Erneuerung.
Brütende Hitze und trotzdem Dauerlächeln. Andrea Nahles ist unterwegs in Bayern, will wissen, wie es den Menschen abseits der Großstädte geht. Seit 100 Tagen ist sie jetzt Parteivorsitzende, gewählt mit nur 66%. Doch ihre persönliche Bilanz ist positiv und sie kritisiert die anderen Parteien.
Uns unterscheidet, dass wir es schaffen, realistische Politik zu machen, aber ohne, dass wir deswegen das Land spalten und polarisieren.
Vor allem während des Streits der Unionsparteien über die Flüchtlingspolitik habe sich die SPD als verlässliche Kraft gezeigt, sagt Nahles. Aber viele Menschen wüssten nicht, wofür die Sozialdemokratie stehe.
Das bedeutet, dass wir unser Profil noch schärfen müssen, dass die Leute noch stärker spüren müssen, dass wir ihre Interessen auch wirklich im Auge haben, dass wir für sie da sind.
Dabei hatte die Neuauflage der Großen Koalition in Teilen der Partei für große Unruhe gesorgt, vor allem bei den Jungsozialisten.
Nach außen ist von dieser Erneuerung für viele Menschen noch nicht so viel zu spüren. Das hat vor allem mit der Themensetzung der SPD zu tun. Die muss noch deutlich akzentuierter werden, sich auf die strittigen Themen auch zwischen den Koalitionspartnern fokussieren.
Rentenreform, bezahlbare Mieten, Einwanderungsgesetz. Das sind die Themen, die Andrea Nahles im Herbst angehen will.
Andrea Nahles hat eine Erneuerung der Partei versprochen. Allerdings ist unklar, wie das aussehen soll. Dass sich die Partei in den letzten Monaten gut berappelt habe, wie sie sagt, spiegelt sich aber noch nicht in den Umfragen nieder. Momentan versucht sie innerhalb der Partei aufzuräumen, sagt Nahles. Doch die inhaltliche Ausrichtung steht noch aus.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli zwar gestiegen, allerdings deutlich geringer als in den Vorjahren. Die Lage am Arbeitsmarkt bleibe günstig, hieß es bei der Nürnberger Bundesagentur. Insgesamt waren im Juli 2.325.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. 49.000 mehr als im Juni, aber etwa 193.000 weniger als im Vorjahr. Die Quote stieg leicht auf 5,1%. Ein Problem bleibt der Fachkräftemangel auch im öffentlichen Dienst.
Stelle frei, so heißt es bundesweit in vielen Kommunen. Beispiel Nürnberg, mehr als 11.500 Menschen arbeiten für die Stadt. Etliche offene Stellen können derzeit nur mit Mühe besetzt werden.
Die Stadt Nürnberg hat im Großen und Ganzen keine Probleme, Stellen zu besetzen. Es gibt allerdings Einschränkungen. Das bezieht sich vor allem auf drei Berufsgruppen. Das sind zum einen Ärzte, zum anderen IT-Fachleute und zum dritten auch Ingenieure, sowohl für den Hoch- als auch für den Tiefbau. Da müssen wir uns anstrengen.
Die Stadt Nürnberg versucht mit zahlreichen Arbeitszeitmodellen attraktiv für Bewerber zu werden.
Auch so etwas wie Führen in Teilzeit ist bei der Stadt Nürnberg ein wichtiges Thema. Und sozusagen der soziale Arbeitgeber spielt eine wichtige Rolle.
Wenig attraktiv sind allerdings die Gehälter im öffentlichen Dienst. In privaten Unternehmen locken ganz andere Verdienstmöglichkeiten, zumindest solange die gute konjunkturelle Entwicklung für deutsche Unternehmen anhält.
Naturgemäß steigt dann auch der Arbeitskräftebedarf. Er ist weiterhin sehr hoch. Besonders gesucht werden Fachkräfte in technischen und Metallberufen, Verkehr, Logistik, Verkauf sowie, wie gesagt, schon immer in den Gesundheitsberufen.
Fachkräftemangel, die große Baustelle für die Bundesagentur. Deshalb will die Arbeitsverwaltung nun ernst machen mit der Qualifizierungsoffensive, mit der Bewerber auf passende Stellen weitergebildet werden, damit die Unternehmen hierzulande ihr Potenzial ausschöpfen und ihre Chancen auf den Weltmärkten nutzen können.
Erstmals muss sich ein Ex-Mitarbeiter von US-Präsident Trump infolge der Russland-Ermittlungen vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Wahlkampfmanager Manafort Steuer- und Betrugsstraftaten vor. Er soll den Behörden Millioneneinkünfte verschwiegen haben, die er als politischer Berater in der Ukraine erwarb. Das Verfahren in Virginia begann heute mit der Auswahl der Geschworenen.
Hinter diesen dunklen Scheiben sitzt der Mann, der den US-Präsidenten in Bedrängnis bringen könnte. Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort ist wegen Steuer- und Bankenbetrugs angeklagt. Als Berater der früheren russlandnahen Regierung in der Ukraine soll er laut Anklageschrift Millionenbeträge kassiert haben, ohne sie in den USA zu versteuern. Prozessbeobachter vermuten, dass Sonderermittler Robert Mueller den Prozess nutzen will, um Manafort in der sogenannten Russland-Affäre unter Druck zu setzen. Mueller untersucht, ob Russland die US-Präsidentschaftswahl über Kontakte zu Trumps Wahlkampfteam beeinflusst hat. Fest steht, Manafort traf sich vor der Wahl mit einer russischen Anwältin, die ihm belastendes Material über Trumps Gegnerin Clinton anbot. Trumps Anwalt gibt sich gelassen. Manafort weiß nichts, das den Präsidenten belasten könnte, da bin ich sicher. Die können ihn auspressen, Manafort weiß nichts. Die Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude sehen das anders. Manaforts Anwalt wird heute gefragt, ob sein Mandant mit den Ermittlern kooperieren werde. Keine Chance, lautet die Antwort. Er plädiert auf nicht schuldig. Bisher ist Manafort der einzige Beschuldigte der Mueller-Ermittlungen, der sich für einen Prozess statt für Kooperation entschieden hat, obwohl ihm bis zu 270 Jahre Haft drohen. Im Falle einer Verurteilung könnte Präsident Trump seinen früheren Wahlkampfmanager Manafort begnadigen. Trumps Anwalt hat dies nicht ausgeschlossen. Der Präsident nannte Manafort noch vergangenen Monat einen guten Mann, der unfair behandelt werde.
Der Iran hat skeptisch auf ein Gesprächsangebot von US-Präsident Trump reagiert. Washington sei derzeit nicht vertrauenswürdig, hieß es in Teheran. Vor einem solchen Treffen müsse Trump zum Atomabkommen zurückkehren und die geplanten US-Sanktionen wieder zurücknehmen, sagte ein Berater von Präsident Rouhani. Trump hatte seinem iranischen Amtskollegen gestern überraschend Gespräche angeboten, ohne Vorbedingungen.
In Kalifornien versuchen weiterhin mehr als 10.000 Feuerwehrleute, zahlreiche Großbrände unter Kontrolle zu bringen. Nahe Los Angeles bedrohten die Flammen Dutzende Wohnhäuser. Im Norden zwangen mehrere Brände Zehntausende Menschen zur Flucht. In der Region Redding ist das aktuell größte Feuer mittlerweile zu einem Drittel eingedämmt. Mehr als 27.000 Menschen dürfen aber immer noch nicht in ihre Häuser zurück. 6 Menschen kamen ums Leben.
In Deutschland war heute der bisher heißeste Tag dieses Jahres. In Bernburg in Sachsen-Anhalt wurden 39,2 Grad gemessen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 1. August.
Es fließt weiterhin sehr warme Luft zu uns, die zudem verbreitet schwül ist, und so steigt auch das Gewitterrisiko, zum Teil mit Unwettergefahr. Heute Nacht gibt's mancherorts Schauer oder Gewitter, vor allem in einem Streifen vom Südwesten über die Mitte bis zur Ostsee, sonst verbreitet klar und morgen wieder oft sonnig. Mitunter gibt's dichtere Wolken, die hier und da Schauer oder Gewitter bringen, lokal auch mit Unwetterpotenzial. An der Spree heute Nacht bis 23 Grad, im Nordwesten und am Alpenrand 13 Grad. Morgen in Nordseenähe 23 bis 27, sonst verbreitet über 30, im Osten bis 37 Grad. Am Donnerstag in der Südosthälfte einzelne Schauer und Gewitter, sonst oft Sonnenschein. An dem sonnigen und heißen Wetter ändert sich auch in den folgenden Tagen wenig.
Karim Joska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Zu trockene Sommer, wie sich die Landwirtschaft umstellen muss, und Familiennachzug für Flüchtlinge. Manche dürfen nun wieder hoffen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.